Also das ist wirklich schwierig, zusammen in die Nachfolge zu gehen, auch wenn die ungeplant ist und wahrscheinlich auch wenn sie geplant ist, weil wir da die vielen Personen in uns drin haben. Wir sind ja Geschwister und auch Kollegen. Und ich glaube, die größte Schwierigkeit am Anfang war, dass wir unsere Schwächen sehr gut kennen. Und wenn man die Schwächen des Gegenüber kennt, dann kann man die auch ausnutzen. Und sowas kann man nicht revidieren. Das ist nicht wie mit den kleinen Fehlern. Das merkt sich das Gehirn. Auch da, muss ich sagen, haben wir von der Expertise der Familienpsychologe total profitiert, weil die diese Rollen für uns ganz klar aufgezeigt hat. Und sie hat auch ganz am Anfang mit uns allen Vieren, das ist übrigens wichtig, weil nicht nur die zwei, die im Unternehmen führen, sondern wir sind vier Gesellschafterinnen, die entscheiden ja irgendwie auch mit. Und um da ganz klar Rollenbilder zu schaffen, wann sind wir wer, was gibt's für kleine Tools, um auch da den Frieden zu bewahren, hat sie uns eigentlich enorm geholfen. Unser aller Ziel war immer, dass wir beim Abendessen zusammensitzen und Spaß haben. Und es ist ein Glück bis heute so.
Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär.
Herzlich willkommen zu den Führungsgefühlen. Schön, dass ihr dabei seid. Meine Gästin heute ist Unternehmerin, Aufsichtsrätin, Investorin und bis vor einem guten Jahr war sie Geschäftsführerin im eigenen Familienunternehmen. Und ich bin gespannt, von ihr zu hören, was diese vielen verschiedenen Hüte für ihre Führungsarbeit bedeuten. Ich sage ganz herzlich willkommen, Larissa Zeichert.
Hallo, schön, dass ich bei dir sein darf.
Schön, dass du da bist und dass du zugesagt hast, Larissa. Ich habe es eben schon angedeutet, du bist unglaublich umtriebig, hast ganz viele verschiedene Hüte auf. Ich könnte noch mehr erwähnen. Du bist auch im Vorstand des Verbandes Deutscher Unternehmerinnen. Du bist auch zusammen mit deiner Schwester Preisträgerin des Innovationspreises der Deutschen Mobilitätsgesellschaft und du hast den Vorsprungspreis des Ostdeutschen Wirtschaftsforums gewonnen. Aber der Dreh- und Angelpunkt deiner ganzen Aktivitäten ist sicherlich die LAT Group. Das ist ein Berliner Elektromontageunternehmen und das leitest du zusammen mit deiner Schwester seit 2015. Da hast du es sehr plötzlich übernommen. Und wenn ich sehe, in wie vielen Positionen du unterwegs bist, dann führt mich das zu meiner Frage. Vor der ersten Frage, hattest du heute schon einen Moment, in dem du einfach nur du selbst sein konntest?
Ich hoffe, dass ich meistens ich selbst bin, weil ich glaube, dass Führung authentisch am besten funktioniert. Ich habe außerdem zwei Kinder und eines heute auf Klassenfahrt gefahren. Und ich glaube, wenn man so ein Kind in den Bus setzt auf Klassenfahrt, da ist man in so einem ganz, ja, da ist man doch, da war ich sehr bei mir. Es waren zum einen Glücksgefühle, dass ich so eine Woche mit nur einem Kind habe. Zum anderen.
Ich wollte es nicht fragen. Sorry.
Doch, doch. Aber zum anderen auch das schöne Gefühl, dass sie jetzt in einem Alter ist, wo sie wirklich gerne fährt und Spaß daran hat.
Also du hattest Gelegenheit, du selbst zu sein. Du hast doch schon gerade was Wichtiges gesagt. Du hoffst, du bist immer du selbst. Ich glaube, wir kommen darauf bestimmt nochmal zurück. Aber bevor wir das tun, die erste Frage tatsächlich. Wer oder was, Larissa, hat dich denn in die Position geführt, in der du heute bist, beziehungsweise auch bis vor einem Jahr noch warst, nämlich Geschäftsführerin in eurem Familienunternehmen?
Ja, der Zufall. Und der war bei mir dann doch ziemlich brutal. Mein Vater ist an einem Herzinfarkt gestorben und morgens einfach nicht mehr aufgewacht. Bedeutet, ich hatte eigentlich eine Konzernkarriere. Ich war zu dem Zeitpunkt auch in Zürich. Meine Schwester war schon im Unternehmen und wir mussten dann sehr schnell entscheiden, wie wir weitermachen. So rückblickend hat uns eine Sache gerettet. Wir hatten immer schon ein Was-wäre-wenn-Spiel und haben uns viele Gedanken darüber gemacht, was eigentlich passiert, wenn unser Vater einfach umkippt. Hätte ich nicht gedacht, aber in der Notsituation ist uns ein kleiner Zettel viel wert. Wir haben uns da wirklich dran gehalten und jeder von uns vier Schwestern, wir sind vier, hat die Rolle eingehalten und wir haben von Anfang an da gemeinsam auch mit unserem Team an einem Strang gezogen. Heißt, ja, wie bin ich da hingekommen, wo ich bin? Das Leben. Manchmal machen wir Sachen mit uns.
Okay, das heißt, also trauriger und schrecklicher Vorfall. Der Vater ist plötzlich nicht mehr da, der hat ein Unternehmen. Wie kommt man denn da drauf, als Schwestern so ein Was-wäre-wenn-Spiel zu spielen?
Ich glaube, wir sind da klassische Nachfolgerinnen und wir waren uns der Verantwortung immer bewusst. Also mein Vater hat auch sein Team immer als Familie bezeichnet, machen auch heute noch so. Wir sind ja sehr eng alle zusammen. Da zu wissen, wir haben eine Verantwortung für die Arbeitsplätze, für die Familien, die an den Arbeitsplätzen mit dranhängen. Sowas hat uns in unserer Kindheit schon geprägt und wir waren da vielleicht auch öfter mal mit auf der Baustelle. Da am Anfang denkt man, das ist ein Spielplatz. Irgendwann wird einem das große Ganze bewusst. Und es ist ja auch eine Legacy, die mein Vater aufgebaut hat. Also vielleicht beide Sachen, die Verantwortung fürs Team und die Verantwortung dafür, sein Lebenswerk weiterzuführen. Das hat uns beschäftigt und wir haben so ein bisschen mitgekriegt, wir waren ja auch gar nicht mehr so jung. Ich hatte schon mein erstes Kind, mit dem zweiten war ich gerade schwanger. Wir haben einfach uns oft Gedanken gemacht, was ist denn eigentlich, wenn es ihn nicht mehr gibt? Der ist zu früh gegangen mit 69, aber uns war schon klar, absoluter Workaholic, Lebensmensch trotzdem, war halt auch nicht der gesündeste. Und dann, wir wussten, wenn es so ist, dann sind wir in der Verantwortung. Ich glaube, da haben uns auch so ein bisschen die Verbände, ich war damals beim Verband der Familienunternehmer super aktiv und habe es doch das ein oder andere Mal mitbekommen, was ist, wenn so ein Patriarch geht und wie so ein Kartenhaus auch zusammenfallen kann. Und da war ich mir mit meinen Schwestern immer einig, das wollten wir nicht. Also vielleicht aus dieser Idee heraus oder aus dem Lernen von anderen haben wir es abgeleitet.
Aber das heißt, weil du gerade sagtest, wir sind so klassische Nachfolgerinnen und wir sind schon als Kinder damit konfrontiert worden. Das heißt, es war für euch immer klar, dass ihr in Vaters Fußstapfen tretet und dass ihr das Unternehmen übernehmt, weil ich könnte mir vorstellen, das ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass man so ein Unternehmen übernimmt.
Nee, es war auch auf keinen Fall klar. Also ich bin, glaube ich, dreimal war ich da bei LAT und bin auch dreimal wieder gegangen, weil meinem Vater ging es ähnlich. Wir hatten es zu zweit nicht so leicht. Was uns aber schon klar war, ist, dass die Verantwortung bei uns liegt. Und das meine ich, oft kriegen wir das in den Familienunternehmen schon mit in die Wiege gelegt. Die Firma war immer präsent, jedes Abendessen, wenn mein Vater doch mal mittags da war, wir waren viel mit. Wir kennen ja auch alle unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Manche sind, das hatten wir gerade wieder, schon über 40 Jahre bei uns. Und die Kinder steigen mit ein, genau wie wir. Hier sind auch andere Nachfolger bei uns im Unternehmen. Und deswegen, das Thema ist schon da. Und auch wenn ich in einen Konzern gegangen bin und ganz bewusst unabhängig da meine Karriere aufgebaut habe und mir in so einer Wunschvorstellung vielleicht gedacht habe, Mensch, ich gehe meinen Weg und mein Vater wird seinen Weg schon so klären, war es halt nicht so und ihm ist einfach die Zeit weggelaufen. Also ich würde sagen, das Bewusstsein ist da, dass die Verantwortung über einen schwebt. Und in der Umsetzung, naja, ich hätte es mir geordneter gewünscht, ich glaube, Stefan auch. Aber so ist es und das lernen wir viel auf der Baustelle draußen. Manchmal muss man die Ärmel hochkrempeln und anpacken. Und hätte ja auch nichts gebracht, wenn wir gesagt hätten, nee, so haben wir es nicht geplant. Also manchmal im Leben Augen zu und durch.
Das stimmt. Mich beschäftigt dieses Verantwortungsding, auch weil es für mich gerade in einem anderen Zusammenhang eine große Frage ist. Und dieser Podcast heißt ja Führungsgefühle. Kannst du das Gefühl beschreiben, wie es ist, mit dem Wissen um diese Verantwortung aufzuwachsen und dann auch tatsächlich in dem Moment, in dem du wirklich damit konfrontiert bist und Entscheidungen triffst, die von dieser Verantwortungsschwere auch geprägt sind?
Naja, Verantwortung bedeutet gleichzeitig auch Freiheit. Es sind ja auch meine Entscheidungen. Und ich bin schon überzeugt davon, dass ich früh gelernt habe, dass Verantwortung was Positives ist. Ich entscheide auch unheimlich gerne. Also ich habe einen hohen Entscheidungsmutfaktor, würde ich sagen. Und deswegen war das in der Situation natürlich alles viel zu viel. Das überfordert auch, aber gleichzeitig so was Klares. Also weder meine Schwester und ich haben uns davon nicht gescheut. Ich weiß noch, wir hatten einen Steuerberater, der hatte mehr Angst als wir. Zahlen war nicht so gut. Er hat immer gesagt, ablehnen. Da hatten wir unserem ganzen Team schon gesagt, wir machen's. Und da kommt der zweite Faktor rein. Führung lebt auch von dem, die hinter uns standen. Also wir haben wirklich einfach eine Mannschaft, die hat LAT auf dem Herzen tätowiert, bis heute immer noch, ein Glück. Und die waren auch da. Als wir gesagt haben, wir machen's, haben die auch gesagt, wir machen mit. Deswegen ist das so ein Zusammenspiel, was dann eine ganz positive Energie sein kann, die aus so einer ersten harten Veränderung entsteht. Und ich glaube, wir haben davon langfristig profitiert, weil Veränderung ist ja eigentlich immer was Schwieriges. Ne? Selbst wenn ich morgens mal einen Kaffee irgendwo anders trinken gehe, ist das für mich eine Veränderung, die mich erfordert. Das gebe ich mir so offen zu. Aber dann, wenn wir Veränderung erzwungen kriegen, kommen wir nicht drum rum. Da gibt es sogar Studien, die besagen, wer eine Entscheidung aufschiebt, erhöht automatisch das Risiko zu scheitern. Vom Max-Planck-Institut in Berlin. Fand ich total spannend. So, und wir haben als Kinder schon gelernt, Verantwortung bedeutet Entscheidungen. Wir haben die super schnell getroffen. Wir waren uns in unserer Entscheidung auch einig mit unserem Team. Das hat natürlich geholfen. Aber danach kommt dann die Arbeit. Also die Entscheidung war für mich fast leichter als dann danach. Jetzt ist es über 10 Jahre, 11 Jahre her. Natürlich habe ich mir in dem Moment wahrscheinlich nicht gedacht, was alles zu der Entscheidung dazugehört. Ein Glück. Also muss man.
Ich wollte gerade sagen, manchmal vielleicht auch tatsächlich ganz gut. Du bist nicht die Erste, die das sagt. Ich hatte, blöderweise, wer war's? Ich müsste raussuchen. Aber ich hatte verschiedene Gästinnen hier im Podcast, die gesagt haben, oh, wenn ich mir klar gewesen wäre, was tatsächlich alles dranhängt an der Entscheidung, hätte ich sie möglicherweise nicht getroffen. Aber in dem Moment, in dem es dann irgendwie dran war, habe ich es einfach gemacht. Und das war dann auch genau richtig so. Also keine Zeit für Angst gehabt oder
in unserer Gesellschaft heute, muss man es ja fast eher sagen, eine realistische Risikobewertung. Das Risiko darf ja auch nicht überhand nehmen. Also wenn wir Entscheidungen fällen, die wir erst so lange durchdenken, dann funktioniert es eben manchmal nicht mehr. Das ist ja auch genau, was ich in der Studie so spannend finde. Dieses Risiko steigt. Vielleicht ist das der Punkt, dass Unternehmersein auch bedeutet, mit Leichtigkeit Entscheidungen treffen und gleichzeitig aber für die Konsequenzen einstehen.
Siehst du da eigentlich einen Unterschied zwischen Unternehmertum und Führung? Also wenn du sagst, Unternehmersein bedeutet mit Leichtigkeit Entscheidungen treffen, gilt das für dich genauso für Führungsaufgaben?
Naja, voll.
Was ja nicht immer auch gleich Unternehmertum ist, ne?
Naja, beim Unternehmertum haftet halt, also wir haften mit allem, was wir haben. Wir haben immer auch öfter gesagt. Im Konzern ist es mir tatsächlich deutlich leichter noch gefallen, weil auch anders als im Familienunternehmen, es war ein Weltmarktführer, wir hatten Abteilungen für alles. Und jetzt muss man sagen, leichter gefallen im Sinne von, ich hatte ja andere, die mit mir die Entscheidung treffen. Schwerer gefallen, weil manchmal, wenn so viele Abteilungen mit Expertise am Tisch sitzen, dann ist es schon eine Führungsverantwortung aufzupassen, dass die Expertise auch ordentlich abgewogen wird. Also die Risikobewertung sehr konsequent stattfindet. Im Familienunternehmen sind es ja manchmal meine Schwester und ich, wir haben noch zwei ganz tolle Führungskräfte auch mit dabei, ein Niederlassungsleiter und ein Geschäftsführer. Wir gucken uns untereinander in die Augen und dann wird eine Entscheidung getroffen. Natürlich müssen wir dann eben, wie gesagt, mit den Konsequenzen leben. Auf der Konzernseite war das manchmal so ein Thema, bis man alle Expertisen ausgehört hatte, ist ja das Risiko im Zeitpotenzialraum schon angestiegen.
Schon wieder gestiegen.
Also ich würde sagen, da gibt es einfach einen Unterschied. Im Familienunternehmen können wir deutlich schneller entscheiden und das Risiko müssen wir aber viel gröber bewerten. Wir haben nicht die ganze Expertise immer am Tisch. Macht aber auch Freiheit, gerade in der heutigen Zeit, wo alle viele Bedenken haben und es gibt so viele Menschen, wo ich merke, die treffen gar keine Entscheidung mehr. Ist auch nicht gut.
Naja, das ist eine komplette Blockade. Und mir kommt gerade so die Fantasie, also wenn du sagst, wir können viel schneller entscheiden, weil die Abwägungsprozesse beziehungsweise die Integrationsprozesse von unterschiedlichen Expertisen viel schneller laufen bei uns, weil das alles eine andere Dimension hat, heißt ja am Ende des Tages, ihr habt schnell entschieden. Vielleicht passiert schnell etwas nicht Vorhergesehenes, aber auch darauf könnt ihr wieder schnell reagieren. Also das ganze Schiff ist mobiler, ne?
Aber es gibt so ein bisschen schönen Spruch aus dem Handwerk, wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Das kennen wir ganz gerne. Also das hatte früher mein Chef im Konzern immer gesagt und es war eigentlich eine ganz grundsolide, gute Einstellung. Jetzt wissen wir natürlich, also am Gleis, wir sind in der Elektromontage, da gibt es schon Themen, da geht Sicherheit vor. Ja, da geht es um Leben und Tod, wenn da so ein ICE durchrollt und man hat die falsche Entscheidung getroffen oder eben nochmal schnell ein Werkzeug geholt. Das gibt auch Risikoklassen, wo wir nicht schnell entscheiden, sondern wo es ganz feste Abläufe gibt, die für mich weniger mit Hierarchie, aber viel mit Sicherheit zu tun haben. Aber im Alltag Entscheidungen zu treffen in einer niedrigen Risikoklasse sollte immer agil sein. Da lernen wir auch weiter immer von Startups. Wir haben hier bei uns auch ein paar Startups mit angesiedelt, damit wir nicht so festgefahren sind in unserem generationsübergreifenden, sage ich mal, wir denken ja an Generationen, dass wir uns da nicht zu sehr einhängen oder starr werden, haben wir die ganz gern. Wir sind halt unheimlich agil und sowas können wir ganz gut kopieren.
Ich weiß jetzt gerade gar nicht, welchen Faden ich verfolgen soll, weil diesen Startup-Gedanken finde ich super. Ich bin aber auch immer noch in deiner Geschichte. Ich gehe dahin mal ganz kurz zurück. Du hast gesagt, dein Vater ist plötzlich gestorben, ihr musstet rein. Das ging alles ein bisschen holter die Polter, aber ihr hattet ein Team hinter euch, was euch bestärkt hat und auch gesagt hat, wir sind mit dabei und wir machen auch mit. Nichtsdestotrotz bist du als junge Frau in ein von einem, du hast es selber gesagt, Patriarchen geleitetes System gekommen. Wie war denn da deine Erfahrung? Also was hat das mit dir und mit deiner Führungsarbeit gemacht, dass du plötzlich als die Nachfolgerin zusammen mit deiner Schwester da an der Spitze gestanden hast und die Führungszügel in die Hand genommen hast?
Gut, vielleicht vorweg mal, ich bin ja nicht nur in die Nachfolge so plötzlich reingekommen und auch nicht nur in ein patriarchengefühltes Familienunternehmen, sondern auch ans Gleis. Und hier ein kleiner Shoutout an alle Women in Mobility, die wissen genau, was ich meine. Ist eine extrem männerdominierte Branche gewesen. Da ändert sich im Moment viel, was cool ist, kommen auch viele junge Leute rein. Aber es war auf jeden Fall ein Umfeld, was männlich dominiert und geprägt war. Sehr hierarchisch. Meine Schwester und ich waren uns davon Anfang an einig, dass wir, wenn wir es schaffen wollen, unbedingt von der Hierarchie weg müssen, weil wir auf die interne Expertise zu 100% angewiesen waren. Und ich bin Elektroingenieurin, das heißt, in den Themenfeldern konnte ich mich einfach zurechtfinden. Das war nicht mein Problem. Die Herausforderung am Anfang für mich war, wie komme ich denn überhaupt in die Kommunikation? Wie komme ich in die Position, ein Team leiten zu dürfen? Bei Führung ist von zwei Seiten. Es ist nicht, ich laufe voraus, keiner läuft hinterher, ist ein Problem. Also haben wir viel mehr Fokus darauf, wie können wir unser Team wirklich mitnehmen? Wann laufen die wirklich mit? Und ich glaube, jeder, der mal in so eine Position kommt, ist ja auch, wenn man einen neuen Job annimmt und man hat Führungsaufgaben, da ist am Anfang immer dieser kleine, ich würde mal sagen, es sind vielleicht 4, 5 Wochen am Anfang, es ist ein ganz kleiner, feiner Zeitkorridor, wo sich entscheidet, wer läuft mit mir und wer nicht. Und ich glaube, da lief viel gut für uns, weil wir auch authentisch waren. Natürlich eine besondere Situation, wenn man gleichzeitig noch den Vater verliert. Wir hatten kaum Zeit für Trauer. Aber wir haben auch zum Beispiel festgestellt, dass diese fiese Situation uns auch als Team zusammenbringt. Weil mein Vater war zwar unser Vater, aber der war auch in unserem gesamten Team, eben, der hat sich als Fernmeldetechniker die Firma aufgebaut. Der kannte jeden, der hat mit jedem schon zusammengearbeitet. Das heißt, die hatten auch einen Menschen verloren, mit dem die sehr eng waren. Und es hat uns zusammengeschweißt. Und manchmal ist da eben diese Authentizität, dieses auch zugeben, ich kann nicht alles oder mich verletzt es auch, mich überfordert es auch. Damit sind wir eigentlich ganz gut gefahren. Und statt jetzt da anzukommen, zu sagen, ich bin Elektroingenieurin, ich habe alles schon gemacht, ich weiß genau, wie es geht, war es eher dieses, ist doch gar nicht wichtig. Wichtig ist, wer kann hier jetzt in dem Moment was für die Firma machen?
Das heißt aber, wenn ich dich richtig verstanden habe, ihr habt tatsächlich auch dieser Trauer, so gut es ging, versucht Raum zu geben und das war eine verbindende Emotion.
Wir haben tatsächlich mit einer Familienpsychologin gearbeitet. Und da kann ich auch nur zu raten, in solchen extremen Situationen sich externe, sehr gute Expertise einzukaufen, weil wir operatives Geschäft haben und am Gleis gibt es hohe Strafen, wenn wir nicht fertig werden und wir wussten, wir können uns nicht leisten, unsere Kunden zu verlieren. Vor allen Dingen ihr Vertrauen nicht zu verlieren, weil Zuverlässigkeit ist ein Wert der LAT-Gruppe, den gab es vorher, den sollte es für uns immer geben. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir können das Thema ja nicht parken, wir sind Menschen, keine Roboter. Wir brauchen einen Raum, eine Zeit, die wir konsequent dafür nutzen, mit unserem Persönlichen klarzukommen. Aber trotzdem dürfen wir unsere tatsächliche Aufgabe, das Überleben der Firma, sicher nicht aus den Augen verlieren, ja.
Ich finde es, wenn ich dir zuhöre, ein tolles Bild dafür, wie du mit den unterschiedlichen Rollen, die du hast, umgegangen bist und dass die eine Rolle, die andere Rolle da nicht komplett verdrängt hat, sondern dass du wirklich versucht hast, einen zu integrieren, was an Themen da ist, Trauer, die in den unterschiedlichen Rollen vorhanden war und dass du die Verantwortung der einen Rolle so wenig aus dem Blick verloren hast, wie die Verantwortung der anderen Rolle, nämlich für dich zu sorgen. Als Tochter, als Schwester, ja. Als Familienmitglied.
Also ich hätte es gern vergessen und ich glaube, da sind sich auch viele Führungskräfte gleich. Ich bin durch und durch Workaholic und ich liebe es, in solche Dinge reinzuspringen, besonders wenn irgendwie Not am Mann ist. Also da muss ich schon sagen, das war die Familienpsychologin, die uns da auch immer wieder zurückgeholt hat und auch gesagt hat zu meinen Schwestern und mir, die hat uns zum Beispiel gefragt, was ist denn euer Traum? Und da dachte ich, ja, das ist ja völlig irrelevant in der aktuellen Situation. Wichtig ist doch, dass wir die Firma durchbringen. Da hat sie gesagt, nein, weil auf der Langstrecke und ihr seid auf einer Langstrecke, ist auch euer Traum wichtig, weil wir den nur bedingt parken können. Und da war, glaube ich, auch eine Lernkurve für mich. Das liebe ich auch daran, wenn ich mit Experten arbeiten darf oder mit Menschen, die eine bestimmte Stärke haben. Da hat sie uns schon eine sehr gute Grundlage aufgebaut. Das war damals Kirsten Baus. Ich kann das natürlich auch. Also es ist genau ihr Ding, nach mitzuregeln. Aber ich kann auch jeder Führungskraft da nur raten. Ich habe es jetzt vor kurzem wieder gemacht. Mal so ein Mentoring oder ein Sparring-Partner gegenüber, der weiß, wie der rote Faden da bleibt und eben Raum da ist. Also für die verschiedenen Facetten. Ein zweiter Faktor, der bei uns eine Rolle spielt, ist, dass wir gemeinsam in die Führung gegangen sind.
Ja.
Und es würde ich immer nicht unterschätzen, wie viel Power dahinter steckt, ein gutes Führungsteam zu haben. Also wir sind über die Jahre ja dann auch noch gewachsen. In unserer Führungsetage, das hatte ich natürlich aus dem Konzern mitgebracht. Und da hattest du gerade was wirklich Wichtiges gesagt. Wer hat überhaupt welche Aufgaben? Da haben wir eine sehr extreme Aufgabenteilung gemacht, damit ist das Team auch nicht verwirrt. Wer hat welche Verantwortungsbereiche? Wer ist für was zuständig? Und es ist bis heute immer meine schwierigste Aufgabe, da bin ich immer am Üben, nicht in diese anderen Verantwortungsbereiche rein. Aber das geht natürlich nicht, wir bauen es auf und jeder hat eine klare Rolle und einer läuft rum wie ich, bin totaler Freigeist und immer schön in jeden Bereich rein. Das macht das Team fertig.
Also immerhin hast du es reflektiert, ne? Aber es ist spannend, weil dieses Thema der Rollenklärung, das ist eins, was ich seit Jahren stresse und ich glaube ja immer, es gibt keine Zufälle. Im Moment bin ich bei unterschiedlichen Kunden genau mit diesem Thema unterwegs. Das nach Umstrukturierungen, nach Neusortierungen, es jetzt nochmal darum geht, wer hat hier eigentlich welche Rolle und wie sorgen wir dafür, dass die eingehalten werden können. Und das lebt ja davon, dass man sich auch gegenseitig Feedback gibt und sich sagt, wo Grenzen überschritten werden oder wo man den anderen vielleicht ins Gehege kommt oder in die Verantwortung reingrätscht. Wie macht ihr das? Und wie kannst du es auch nehmen, wenn ich höre, ich bin der Freigeist und ich fummle da gerne auch mal bei den anderen rum? Also wie gelingt es dir, es zu nehmen, wenn die anderen dir sagen, stopp mal, mein Tanzbereich?
Ja, ich glaube, zwei Dinge sind da ganz wichtig. Ich durfte ja in einem Konzern lernen und wurde selber dort geführt. Also diese Learnings, aus dem ich wurde von anderen geführt, mitnehmen. Wie ging es eigentlich mir in Teams, wo vielleicht teilweise 2 oder 3 Chefs vor mir waren, die sich nicht abgesprochen haben? Das war für mich echt schwierig. Eine Entscheidung wird getroffen, sie wird revidiert. Doch nicht übermorgen, nächste Woche. Total demotivierend. Das habe ich aus meiner Karriere davor mitgenommen und wollte es auf keinen Fall in meinem eigenen Team antun. Mhm. Der zweite Punkt ist, dass es eine offene Kommunikationskultur geben muss. Da gehören Fehler genauso dazu wie ja ein Hierarchieabbau in Form von jeder darf hier den Mut haben, klar auch mal Kante zu zeigen. Das ist was Tolles, was ich auch von draußen aus der Baustelle natürlich mitnehme. Da herrscht ein sehr rauer Ton, muss man sich dran gewöhnen. Aber als junge Führungskraft fast dankbar. Also ich konnte damit sehr gut umgehen. Und draußen waren die immer schnell mit der Wahrheit. Also ich habe zum Beispiel am Anfang so eine Tablets eingeführt, dachte, wir digitalisieren alles sofort, ne, über Nacht, am besten noch 5 Beratern. Ich kam halt aus dem Konzern. Und da weiß ich noch, erinnere ich mich wirklich dran, dann war da so ein original verpacktes Gerät im Baucontainer. Ich habe gefragt, hey, warum nutzt du das nicht? Das war voll teuer, dachte ich mir. Warum? Hat er doch extra eine Schulung. Der hat mich angeguckt und hat wirklich gelacht. Hat gesagt, ey, ist der größte Schrott, den ich je gekriegt habe. Also ich nehme es nicht. Und so mein zum Thema Feedback, in mir war die Stimme, die gedacht hat, na, der ist alt. Natürlich will der das nicht. Aber das ist nicht die Wahrheit. Also die Wahrheit war, das Gerät hat nicht zu seinen Arbeitsaufgaben gepasst. Und der war auch gar nicht fernab von der Digitalisierung, muss ich sagen, weil der hatte eine Banking-App und alles drum und dran. Der war schon sehr weit, ja, vor 10 Jahren, muss man sagen. Also den ersten Instinkt zu unterdrücken bei Feedback ist, glaube ich, ganz wichtig. Dann auch wirklich zuzuhören, einer der wichtigsten Fähigkeiten für Führungskräfte überhaupt. Und mutige Fragen stellen, also diese offene Fragestellung. Mhm. Ja, nein, Antworten sind halt echt nichts wert, ne?
Naja, also wenn man den Sack zumachen will, dann vielleicht schon, ne? Aber wenn man etwas in Erfahrung bringen will, also für den Erkenntnisgewinn empfehlen sich offene Fragen, das stimmt, ja.
Ja.
Aber das, was du beschreibst, wo du meintest, diese erste Reaktion unterdrücken, das ist was, wo ich immer von rede, also ich nenne das emotionale Regulation, ja, sich selber in den Griff kriegen und regulieren können. Also genau diesen Impuls von, was? Hat der sie noch alle? So den Kelch auch zurückzureichen, das zumindest mal eine Pause reinzubringen, um sozusagen die Reaktion etwas zu verzögern. Wo hast du das gelernt?
Also wir setzen bei LAT echt auf lebenslanges Lernen und wir haben alle, jeder von uns 2-mal im Jahr eine Weiterbildung.
Okay.
Auch für Führungskräfte, was echt viel Zeit in Anspruch nimmt. Und manchmal, kann ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich überhaupt gar keinen Bock. Ja? Weil manchmal denke ich mir so, mein Schreibtisch ist voll, ich habe 2 Kinder, ich habe geile Hobbys. Warum jetzt noch eine Weiterbildung?
Ja, also.
Eigentlich habe ich es in einem Führungskräfte-Coaching gelernt.
Okay.
Da ging es nur um Führen durch Fragen, glaube ich. Das war alles sehr aufwendig. Ich muss auch sagen, in diesen Rollenspielen dort, jeder kennt das, ne, diese Zettel ablesen und so. Ich habe da mittlerweile ein paar Mal meine Nerven verloren und dachte, bitte, ich sitze hier in einem Raum. Ich habe 148 unbeantwortete E-Mails, bestimmt die Hälfte von Kunden. Ich würde das lieber machen als jetzt hier ein Rollenspiel, wo ich lerne, wie wir Fragen stellen. Die Wahrheit ist aber, ich habe aus dem Kurs unheimlich viel mitgenommen. Meine Schwester war da auch. Wir haben dann immer so uns einen Spaß draus gemacht, bei Familientreffen uns mal gegenseitig Fragen zu stellen, bis der Erste erkennt, oh, die macht gerade so ein Ding mit mir. Aber wieder auch aus dem Spielerischen heraus habe ich es wirklich tief verankert. Die Warum-Frage lieber als eine andere zu wählen. Mir bringt es einfach was auch dann so ein bisschen zu erkennen, nicht immer gleich, weil ich eben zu Aktionismus so neige, nicht immer gleich reinzuspringen und die Lösung zu bringen, sondern Fragen zu stellen. Mhm. Jetzt kommen wir nochmal zu dem Durchatmen-Punkt, den du erwähnt hast. Unheimlich. Ich habe ganz grundsätzlich so eine Kaffeetasse dabei, an der ich mich
festhalte. Ich sehe es gerade, halt sie nochmal hoch. Wir machen hier
Ich habe immer eine Tasse mit Tee oder Kaffee drin, an der halte ich mich fest und ich habe gelernt, einen Schluck zu nehmen, bevor ich antworte. So. Es sind die kleinen Tricks. Oder einer hatte mir mal mitgegeben, am Waschbecken beim Händewaschen eine Atemübung. Durch die Nase einatmen, Luft anhalten, ausatmen. Manchmal sind es ja so banale Dinge, die Raum geben.
Und ich verrate dir jetzt.
Müssen wir Raum geben.
Ja, ich verrate dir jetzt einen Trick, den eine Gästin hier von mir, eine Kollegin, Andrea Czerny, mal gebracht hat. Die ist nämlich auch Atembegleiterin und Ihre Methode heißt ALI. Atmen, lächeln, innehalten. So, um damit in Stresssituationen diesen Moment zwischen dem Impuls, der da ist, und der eigenen Reaktion nochmal etwas in die Länge zu ziehen. Schöne Grüße an Andrea, falls du uns hörst.
Ja, und es hört sich auch so einfach an. Aber im Ablauf
ist es nicht einfach. Ja, es ist so schwer.
Auch so eine Erfahrung, dieses Fehler machen lassen. Da muss man ja noch mehr als mal kurz atmen und lächeln. Also manchmal ganz bewusst zuschauen, wie Menschen in unserem Team Fehler machen. Aber weil die Lernkurve aus dem Fehler, wenn wir danach darüber sprechen können, so viel höher ist bei den Menschen, die selber den Fehler machen, müssen wir sowas auch ertragen. Und es hat für mich, ich brauche es immer wieder, es dauert immer wieder, dass ich es so ansehen kann und zulassen kann, gerade bei den Azubis. Wir haben gerade hier bei LAT mega cool von der S-Bahn Berlin eine Azubi-Gruppe, die uns hilft. Wir haben so einen S-Bahn-Innovationszug. Uralte S-Bahn hat mein Vater mal aus irgendeinem, ja so war es früher, glaube ich, irgendeinem fertiggestellten Auftrag geschenkt bekommen. Die haben wir von innen zu so einer KI-Werkstatt ausgebaut, weil wir auch Videoüberwachungstechnik machen. Von außen ist es halt immer noch die alte S-Bahn. Mhm. Graffiti besprüht, wir sind mitten in Berlin an der Warschauer Straße. Die ist runtergekommen, die hat der Witterung jetzt kaum noch stattgehalten, die ist total kaputt. Jedenfalls haben wir jetzt die Azubis hier mit einem coolen Leiter, Jakob. Und von dem kann ich da wieder eine Menge lernen. Ich habe den so beobachtet, wie der das macht mit den Azubis. Und die haben jetzt, die schleifen gerade die ganze alte Farbe ab. Und da, ich glaube, er hatte den dreimal eine Anleitung gegeben. Ich verbringe da wirklich gerne Zeit, weil ich von dem was lerne. Und beim dritten Mal hat er immer noch, das Schleifpapier war wieder verkehrt rum, so, also es hatte so eine Abfolge von Fehlern. Und dann habe ich gesehen, okay, er dreht sich jetzt eigentlich absichtlich weg, hat sich eine Zigarette angemacht und ließ das Ding laufen. Und ich glaube, von außenstehend hätte jetzt jeder gedacht, ach, der hat aufgegeben. Aber ich habe in seinen Augen so gesehen, der hatte nicht aufgegeben. Der musste sich richtig bemühen, nicht hinzugucken, weil er hätte sonst eingreifen müssen. Ich habe ihn danach gefragt. Am Nachmittag meinte ich so, als sie Feierabend gemacht haben, meinte ich, was war das? Ich habe ihn schon zweimal korrigiert. Wenn ich ihn jetzt wieder korrigiere, er lernt es nicht durch meine Korrektur. Er muss jetzt leider einmal diesen Fehler machen und den danach wieder verbessern, weil er hat dann zu viel abgeschlimmt, das ist immer ärgerlich. Ne? Und dann dachte ich so, ja krass, der macht es auch. Und ich glaube, das ist gute Führung. Manchmal Fehler zuzulassen, damit die uns nachkommen, auch die Jüngeren, lernen dürfen. Wie gehe ich mit dem Fehler um? Wie repariere ich den auch wieder? Mhm. Weil das ist ja das Schlimmste, ist zu denken, ich habe einen Fehler gemacht, das kann ich jetzt nicht wieder rückgängig machen. Also wieder zurück zu den Risikoklassen, ungünstig in der hohen Risikoklasse. In der niedrigen Risikoklasse, wie bei so einer alten S-Bahn, wo das gar nicht schlimm ist, wenn ein bisschen mehr Farbe weg ist, ne? Total wichtig.
Da hast du jetzt echt mehrere Punkte angesprochen. Also das eine, was du als Fehlerfreundlichkeit und Fehler machen lassen bezeichnest, würde ich sagen, das heißt der Erfahrung Raum geben. Also genau das ist Führung, ja. Der Erfahrung die Möglichkeit geben, dass sie gemacht werden kann. Entweder dadurch, dass Leute Fehler machen oder auch, dass vielleicht ist noch gar kein Fehler passiert, aber man sucht nach einer Lösung. Als Führungskraft nicht die Person zu sein, die sofort mit einer Idee an den Start geht und versucht, es irgendwie gut zu machen, wegzumachen, sondern aushalten, dass da jetzt gerade eine Pause entsteht, in der nachgedacht werden muss, in der etwas sacken muss oder im Zweifelsfall, in der etwas passiert, wo vielleicht auch nicht ganz der optimale Weg gesucht wird, aber woraus dann gelernt werden kann. Und das Zweite, das finde ich total spannend, dieses Thema der Wiedergutmachung. Du hast es jetzt beschrieben, ne, in der Sache. Man kann auch Schäden beheben. Also ja. Viele, vielleicht nicht alle, aber viele. Aber das gilt im Übrigen auch für das soziale Miteinander. Ne? Auch da kann man ja Wiedergutmachung betreiben. Und da finde ich, ist das auch eine super wichtige Führungsaufgabe, das im Blick zu behalten. Und auch immer wieder darauf hinzuweisen, dass der Versuch unternommen wird. Wie können wir einen Schaden, egal auf welcher Ebene er entstanden ist, wie können wir es wieder gut machen oder daraus etwas Gutes machen?
Und dann kommt der dritte wichtige Punkt. Was haben wir daraus gelernt? Der wird so gerne vergessen.
Ja.
Wir haben einen, den haben wir übernommen. Der war bei uns Azubi, richtig cool, Antonio. Und ich habe nämlich dann wieder gemacht, ich bin von der S-Bahn gekommen, habe reflektiert, dachte, der macht das ja cool, habe gleich den nächsten Fehler gemacht. Christian, ich bin hochgelaufen ins Büro. Der Azubi sagt mir, hat in der App versucht, er was zu ändern. Er schreibt seit einem Jahr den Support. Ich dachte sofort, Aktionismus. Erstmal gleich dem Typen eine WhatsApp geschrieben. Noch während Antonio mit mir geredet hat, habe ich mich voll in seinen Bereich eingemischt. Dachte, so geht es nicht. Er wartet schon ein Jahr darauf, was ist hier los? Naja, ich hätte mal zu Ende zuhören müssen. Ne? Antonio hat gesagt, ja, ich war noch nicht fertig. Ich habe ja ein Jahr gewartet und ich habe daraus gelernt, ich hätte den auch anrufen müssen. So ein ganz einfaches Learning, aber für die Generation total wichtig. Naja, meine WhatsApp war dann schon weg, war ein bisschen unangenehm, muss ich revidieren. Ja, macht ja nichts. Und er hatte mir dann auch noch gesagt, er hat das alles schon nachgeguckt. Ich hatte ihn natürlich wieder massiv unterschätzt. Er hatte selber schon Lösungen erarbeitet. Also auch da, da merke ich auch immer, ich bin auch nur ein Mensch. Ne? Ich sehe diese Sachen, denke, ja, so kann man es machen. Und trotzdem immer wieder in die gleichen Fallen. Und da ist was wichtig, was du vorhin gesagt hast, das Reflektieren. Mhm. Ist auch okay, dass wir alle nur mit Wasser kochen. Mhm. Dann wenigstens mit Antonio sich den Spaß zu machen und sagen, okay, sorry Antonio, ich bin wieder voll in deinen Bereich geprescht. Dann hat er auch den Mut zu mir zu sagen, ja, und lacht dann auch, ne, lacht mich auch aus, auch total okay.
Also das, ich finde dein Sorry so wichtig, denn damit gehst du in Vorleistung, ja, und signalisierst ja, ja, okay, ich hab's auf dem Schirm, Mist, ja, es war jetzt vielleicht nicht ganz ideal, es tut mir leid, es tut mir leid, bitte entschuldige, das kommt vielen so schwer über die Lippen. Wie ist es bei dir? Also offensichtlich ja nicht, du kannst es ja sagen, manche Führungskräfte haben Angst, also jetzt etwas schnodderig gesagt, dass ihnen dann Zacken aus der Krone bricht, also dass sie an Autorität verlieren, wenn sie das tun. Wie ist es bei dir?
Ja, es ist zweischneidig, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt werde ich langsam schon ein bisschen älter und bin nicht mehr nur das junge Mädchen, was da draußen auch oft mit der Praktikantin verwechselt wurde. Aber am Anfang, als ich in diese Führungsrolle gegangen bin, habe ich gemerkt, dass dieses Sorry-Sagen auch abgestraft werden kann. Also es gibt eben auch noch hierarchische Fügungen außerhalb. Da rede ich jetzt zum Beispiel in einer Verhandlung mit dem Kunden. Ich finde, das ist eine total gute Eigenschaft. Und in meinem Team bin ich so sehr dafür, dass wir miteinander diesen Umgang haben. Wir haben hier eine Teamleitung, auch unsere Prokuristin Ina, die macht das auch ganz toll. Die sind alle sehr wertschätzend miteinander. Und da gehört es hin. Ich musste leider lernen, dass in der Verhandlung manchmal das Sorry nicht hingehört.
Okay.
Also auch da ist auch für mich dann ein Learning, wo gehört was hin? Und es ist leider schade, weil ich glaube, wir würden als Gesellschaft viel schneller vorankommen, wenn wir eben genau das machen. Es hat auch einen schönen Namen, gibt es auch eine geile Studie. Ich glaube, Save Your Ass oder Cover Your Ass Mentality. Auch mag ich machen.
Und dazu gibt es eine Studie, also den Begriff kenne ich, aber ich habe Recherchearbeit, wenn wir das alles in die Shownotes nehmen wollen.
ich schicke die Links gerne zu. Jede vierte Entscheidung, die wir als Führungskraft treffen, ist nicht im Sinne unseres Unternehmens, weil wir
sich abzusichern.
Sicht verlieren wollen, ja. Aber was bedeutet das für ein Familienunternehmen wie LAT? Ist viel zu teuer. Es kann nicht sein, dass bei uns jede vierte Entscheidung eine falsche ist, nur damit jemand sein Gesicht nicht verliert. Und da kommt das Sorry ins Spiel. Auch meinen anderen Führungskräften hier, den Bauleitern, den Projektleiterinnen, Kalkulation mitzugeben, hey, wenn das okay ist, dass ich das mache, ist es auch okay, dass ihr es macht. Mal zu den Fehlern stehen oder eben mal sagen, ich weiß nicht, wie es geht, weißt du es? Dieses Partnerschaftliche. Die Branche ist da noch nicht ganz. Wir sind ja mitten in so einer schönen Verkehrswende am Gleis. Und ich glaube, wenn wir ehrlicher wären auf einigen Baustellen und auch mal eingestehen würden, was vielleicht gerade nicht läuft oder wir haben oft diese Themen, Material ist nicht da, wurde nicht bestellt, Lieferzeiten haben sich geändert, wie auch immer. Da wird ganz viel versteckt. Und dann wissen die draußen als allerletztes, dass zum Beispiel eine Weiche nicht da ist. Was bedeutet das? Weil die nicht gesagt haben beim Einkauf, oh sorry, die kommen 6 Wochen später, stehen da 100 Leute, wollen losarbeiten, können nicht. Werden 6 Wochen geschoben, wir kriegen dann Ausfallgeld. Aber was bedeutet das fürs Team? Die kriegen keine Erschwerniszuschläge, keine Nachtzuschläge. Der Lohn reicht eigentlich dann nicht mehr und gerade in der aktuellen Zeit ein Riesenthema, um die Familie durchzubringen. Das macht also eine riesen Demotivation. Mhm. Und diese Fachkräfte, die da draußen richtig gut sind, machen sowas nicht über Monate. Die wandern dann ab. Also dieses kleine Save Your Face in unserer Branche hat einen riesen Rattenschwanz und am Ende die besten Leute, die bauen können, die richtig noch mit Starkstrom arbeiten können, verlieren wir, weil irgendeiner in einer hohen Position nicht eingestehen will, ich habe einen Fehler gemacht. Da wird es übrigens eine Planänderung geben.
Ja.
Aber da wandeln wir uns, glaube ich, als Gesellschaft, weil der Druck steigt. Wir müssen dahin.
Also ich wünsche mir, dass es uns gelingt, aber die Voraussetzung dafür ist natürlich, ein gemeinsames Ziel auch vor Augen habe. Also wenn ich jetzt nicht gesamtgesellschaftlich denke, sondern mal auf eine Organisation, auf ein Unternehmen bezogen, ne, dann ist ja dieses Cover your ass, das ist ja eine Ego-Entscheidung. Ne? Also da geht's um mich, um mein Gesicht, was ich wahren möchte, um meinen Status, den ich erhalten möchte, um meine Unantastbarkeit. Wenn ich hingegen meiner Rolle und meiner Verantwortung gerecht werde, dann müsste ich daran denken, was ist denn hier eigentlich das Unternehmensinteresse? Und dieses gemeinsame Interesse nicht aus dem Blick zu verlieren und dann auch noch so abwägen zu können und die eigene Person da ein Stück zurücknehmen zu können, das eigene Ego, das ist echt eine harte Übung.
Aber so wichtig für unsere Gesellschaft. Also auch
total.
Wenn ich Politik gucke, denke ich, hey, ihr habt da doch eine Aufgabe. Warum steht ihr nicht für die Aufgabe? Wie wichtig ist der eigene Schutz? Da glaube ich, da bin ich fest von überzeugt. Sowohl authentische Führungskräfte als auch welche, die mit der konsequent leben können und deswegen mutig sind in Entscheidungen. Die werden immer eine geile Arbeit haben. Die brauchen sich keine Sorgen machen. Es sind die, die dieses Cover Your Ass Mentality durchziehen, ihren Stuhl schön warm halten, aus Angst, die sichere Position zu verlieren. irgendwann, das glaube ich einfach, wird doch, also allein wegen jeder vierten falschen Entscheidung, wird sich das Ding doch nicht rechnen. Und deswegen, ich glaube lieber ans große Ganze. Ich bin auch total gerne deutsch und in unserem Land unterwegs und ich will es voranbringen. Ich sehe nicht ein, da egoistisch zu sein.
Also danke, dass du das sagst, weil Tatsache, es beschäftigt auch mich, ja, und es beschäftigt mich die Frage, was kann der Beitrag von mir sein in diesem großen Ganzen? Was ist so, das klingt so blöd, ne, so ein ganz altes Wort, was so schrecklich klingt. Was ist meine Bürgerinnenpflicht oder Verantwortung? Was ist mein Beitrag? Außer der, alle paar Jahre mal wählen zu gehen, ne? Sondern was kann eigentlich der Beitrag sein, dass die Gesellschaft sich weiterentwickeln kann?
Das ist doch eine krasse Idee, ne? Aber Neudeutsch oder bei den Startups heißt es ja Purpose. Ich brauche Purpose. Die Wahrheit ist, jeder von uns wird ja mit Purpose geboren. Das hier ist unser Planet. Wir sind, unsere Purpose ist, unser Leben gut zu machen, auch für die nächsten Generationen. Da sind wir natürlich, Familienunternehmen sind da sehr stark geprägt. Wir denken gerne voraus und in Generationen. Mhm. Aber wenn ich jetzt manchmal so gucke, und leider ist es auch, so sehr ich die Startup-Szene liebe, dort ein Riesenthema geworden. Es geht nämlich nicht immer nur darum, die nächste Finanzierungsrunde zu klären und dann mit Series A, B, C, D, Y irgendwann nach Amerika zu verkaufen, sondern es geht ja eigentlich darum, Menschen glauben an die Startups, investieren Geld. Was geben die Startups dann dem Land zurück? Oder Fördergelder? Wir haben in Deutschland und in Europa tolle Fördertöpfe für Startups. Für Familienunternehmen gibt es auch welche. Da glaube ich übrigens nicht so sehr dran. Ich glaube, das ist Wettbewerbsverzerrung, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich muss ja doch als Mensch irgendwann, finde ich, da sind vielleicht Frauen auch manchmal stärker drin, wobei da eine tolle Generation nachkommt, überlegen, was hinterlasse ich für die nächste Generation. Und wir können das gerne Purpose nennen, wie auch immer wir es nennen. Wir müssen irgendwie als Gesellschaft dahin zurückfinden.
Hast du einen Plan?
Naja.
Ich wäre dabei, aber ich hab noch nicht den Plan.
Mich inspiriert im Moment so viel. Es ist eine ganz aktuelle Diskussion. Du weißt doch, dieser Timmy, der Wal, der strandet, sowas macht mich ja, leider ist er jetzt auch noch gestorben. Aber wir reden alle darüber, alle vermenschlichen dieses Tier. Und ganz wenig wird darüber geredet, was ist der Grund? Was ist der Grund, dass der Ozean übrigens dieses Gewässer, was uns alle am Leben hält, was unseren Sauerstoff reinigt, was so eine wichtige Funktion hat auf der Welt. Was ist der Grund, dass dort was aus dem Gleichgewicht kommt? Die Frage stellen wir uns nicht.
Und ja, dieses Hinterfragen.
Ich bin für Pressefreiheit, aber ich glaube manchmal ein bisschen der Grund ist, dass da unsere Journalisten ein bisschen in die falsche Richtung laufen und auch sich wieder ihrer Verantwortung bewusst werden müssen. Mhm. Dieses Hetze-Thema, wie wir mittlerweile Länder gegeneinander ausspielen oder alle darauf hören, ob jetzt bei Trump ein Reissack umkippt oder nicht. Haben wir früher gar nicht mitgekriegt, ob der Mann so mächtig ist. Da werden jetzt einige sagen, oh, weiß ich nicht, wovon sie spricht. Doch, doch, ich bin sehr politisch aktiv, ich weiß es schon. Aber auf alles da zu reagieren oder über alles eine Zeile zu machen, überall, ich meine, beim Axel Springer Verlag, bei der Bild-Zeitung geht es halt nur noch um Klicks. Aber haben wir nicht alle eine größere Verantwortung? Und deswegen, wenn du sagst, der Grund, ich zeige dich gerne auf andere, aber ich finde schon, dass unsere großen Medien da wieder eine Tonalität finden müssen, die auf Zusammenhalt einspielt. Also auch die haben eine Führungsverantwortung.
Also generell, glaube ich, wäre es gut, in der Kommunikation etwas unaufgeregter zu sein und etwas weniger nach dem Klick zu suchen. Ja? Also tatsächlich ist die Frage, wie laut muss ich sein, um gehört zu werden?
Ja.
Und ich lerne gerade an anderer Stelle, ich muss Dinge extrem zuspitzen und ich muss sehr, sehr laut sein. Und ich denke dann immer, ist aber vielleicht gar nicht mein Stil. Also will ich auch nicht. Und worum geht's? Dann können wir auf die Inhalte hören und nicht auf die Lautstärke.
Ist doch auch was, wo wir als, also ist, glaube ich, ein bisschen unsere Generationsaufgabe. Natürlich sind wir jetzt mit sozialen Medien ganz weit vorne und jeder postet auf LinkedIn und Hauptsache wir haben Follower und auf Instagram und wer kriegt jetzt die Klicks? Tatsächlich, als Führungskraft muss ich sagen, da geht mir fast viel zu viel Zeit verloren und das ist kein echtes Wirken. Und jetzt wird es ja noch schlimmer, weil auf LinkedIn hat jeder irgendein KI-Thema drin. Ich selber merke, ich komme aus diesem Ding gar nicht raus, weil es fast so ist, als wenn LAT nicht existiert, wenn ich nicht regelmäßigen Post mache. So. Dabei stimmt es ja gar nicht. Da sind 130 tolle Menschen draußen am Gleis, die bauen, die gar keinen Post machen, weil sie beide Hände irgendwo fest an einem Starkstromelement haben. Und die machen ja den tatsächlichen Unterschied. Also ich habe keine Antwort darauf, es beschäftigt mich aber zunehmend, dass wir alle fast mehr quatschen, muss man mal sagen, jetzt egal auf welchem Kanal, als machen. Und jetzt hat die Politik sagt ja auch immer, oh, ich habe so viele Politiker, wo ich höre, ja, wir müssen wieder ins Machen kommen. Ja, aber nicht auf dem Panel, sondern wir müssten auch mal wieder den Mut haben, nicht so präsent zu sein und stattdessen am Tisch Arbeit zu leisten. Jetzt habe ich leicht reden, du hast es ja schon gesagt, in der Geschäftsführung bin ich nicht mehr. Ich habe natürlich ein tolles Team, was irgendwie total aktiv ist und schafft und Dinge baut. Ich selber bin vielleicht noch irgendwie dafür da, präsent zu sein. Aber auch ich merke, ich brauche richtige Pausen. Ich muss nur noch meine U-Bahn-Fahrzeit für Online-Sachen. Ich lösche regelmäßig Instagram von meinem Telefon, bis ich es wieder irgendwie benutzen muss, um von irgendeinem Panel zu berichten. Aber ich weiß nicht, wir brauchen da was Neues. Das ist eine Generationsaufgabe. Die Jüngeren, die ich so bei mir im Umfeld habe, auch hier die S-Bahn-Azubis, haben zum Teil keine sozialen Medien mehr. Was für ein geiler Move. Ja, wir sind in Deutschland noch damit beschäftigt, ob wir ein Gesetz bringen, um unsere Kinder zu schützen. Ich wäre sehr dafür. Aber in dem Tempo, in dem wir es machen, sind wir fast zu spät. Die Generation,
die hat's abgeschafft. Also tatsächlich auch meine Nichte ist auch nicht mehr bei Instagram, weil sie meint, oh nee, kostet mich wahnsinnig viel Energie, bringt mich nur ins Vergleichen, will ich nicht.
Ja, das ist was schade daran, dass die Kinder, die deutlich jünger sind, und da gibt's auch krasse Studien zu, die werden sehr depressiv, die können damit nicht umgehen. Und diese Studien, ich glaube, es gibt eine englische, Wait Till Eight, die machen mir Sorge, wenn es um unsere Gesellschaft geht. Also bevor hier durchkommt, so ich bin nicht fürs Gesetz, ich bin voll fürs Gesetz, es hätte gestern schon da sein müssen. Ich hoffe, es kommt morgen, weil die haben keine Chance, die kriegen es nicht hin. Die sind zu jung, um mit sowas umzugehen. Und am anderen Ende sitzen oft echt gute Psychologen, die nur für die Abhängigkeit sorgen. Das darf man nie vergessen.
Ich finde es sehr interessant, was du jetzt sagst. Also das würde ich eigentlich gerne mit dir diskutieren. Vielleicht an anderer Stelle und nicht in diesem Podcast, weil ich frage mich tatsächlich auch, das nur als Exkurs, will ich ein Gesetz, was Kinder und Jugendliche schützt? Ich möchte definitiv Kinder und Jugendliche schützen. Ich frage mich aber, also und ich habe noch keine Antwort abschließend, ich frage mich, ist es tatsächlich so, dass es nötig ist, Kindern und Jugendlichen den Zugang zu etwas zu verwehren, was eigentlich, wenn es positiv genutzt wird, zur Demokratisierung der Gesellschaft beiträgt? Wäre es nicht eher eine Aufgabe, diese sozialen Medien zu regulieren? Also ich vergleiche das so ein bisschen mit dem feministischen Thema. Ich möchte als Frau nicht verboten bekommen, einen kurzen Rock und einen tiefen Ausschnitt zu tragen, wenn ich Bock darauf habe, bloß weil irgendjemand auf die Idee kommen könnte, dass es eine Einladung ist.
Das stimmt, aber da ist der Teufel im Detail. Das Gesetz reguliert tatsächlich die Unternehmen, die sich dort ihrer Verantwortung nicht bewusst sind und mit harten Bandagen da eben auch Followerschaften oder Spiele in dem Fall, das ist ja Glücksspiel. Glücksspiel haben wir auch reguliert, aus dem Sinn, weil es süchtig macht. Und immer da, wo es um Sucht geht, glaube ich, brauchen wir Prävention. Und ich bin als Unternehmerin die Letzte, die für Gesetze ist. Ich mag Freiraum, ich liebe die Demokratie, ich liebe freies Handeln. Ich glaube aber, wir haben dort mit einer Altersgruppe zu tun, die gegenüber Gegner hat, die deutlich älter und abgezockter sind als wir.
Abgezockter, das stimmt.
So, das muss man einfach leider so sagen, da wären wir wieder bei den Werten.
Und wahrscheinlich ist es, weil wir das jetzt hier nicht zu Ende diskutieren können, kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch, was es braucht. Wir machen mal eine ganz harte Wendung und ich würde gerne nochmal auf einen Teil zurückkommen, der jetzt schon ein paar Mal mit angeklungen ist. Du hast sie auch immer wieder erwähnt, deine Schwester. Das ist ein Familienunternehmen. Du machst das Ganze nicht alleine. Ihr seid 4 Schwestern, aber bei LAT seid ihr 2 von euch 4. Was macht denn das mit euch als Familie? Ich frage das auch, also ganz offen, ich habe einen älteren Bruder. Unser Verhältnis ist, wie soll ich sagen, schwierig. Und die Vorstellung, also es ist jenseits von allem, ne? Aber die Vorstellung, mit ihm zusammen ein Unternehmen führen zu müssen, naja, interessant. Also was macht's mit euch als Familie?
Also das ist wirklich schwierig, zusammen in die Nachfolge zu gehen. Auch wenn die ungeplant ist und wahrscheinlich auch wenn sie geplant ist, weil wir da die 4 Personen in uns drin haben. Wir sind ja Geschwister und auch Kollegen. Und ich glaube, die größte Schwierigkeit am Anfang war, dass wir unsere Schwächen sehr gut kennen. Und wenn man die Schwächen des Gegenüber kennt, dann kann man die auch ausnutzen. Und sowas kann man nicht revidieren. Es ist nicht wie mit den kleinen Fehlern. Das merkt sich das Gehirn. Auch da, muss ich sagen, haben wir von der Expertise der Familienpsychologe total profitiert, weil die diese Rollen für uns ganz klar aufgezeigt hat. Und sie hat auch ganz am Anfang mit uns allen 4, das ist übrigens wichtig, weil nicht nur die 2, die im Unternehmen führen, sondern wir sind 4 Gesellschafterinnen, die entscheiden ja irgendwie auch mit. Mhm. Und um da ganz klar Rollenbilder zu schaffen, wann sind wir wer, was gibt's für kleine Tools, um auch da den Frieden zu bewahren, hat sie uns eigentlich enorm geholfen. Unser aller Ziel war immer, dass wir beim Abendessen zusammensitzen und Spaß haben. Und es ist ein Glück bis heute so. Ich glaube, zum einen hat uns unsere Mutter sehr stark geprägt. Die hat uns eine Sache beigebracht. Wir durften nicht schlafen gehen, wenn wir gestritten haben, ohne uns zu entschuldigen. Also das war ein ganz hartes Gesetz bei uns. Da wurden auch keine Ausnahmen gemacht. Und es ist bis heute so, wir haben eine sehr gute Streitkultur, meine Schwester und ich diskutieren die Dinge aus. Wir haben auch gelernt, dass wir das lieber zu zweit machen, als wenn andere im Raum sind, weil die wären voll unsicher. Wir sagen dann auch so, wir gehen Mittagessen. Okay, aber wir haben es bis heute so, dass wenn wir uns richtig in die Wolle kriegen, dass wir abends eine Nachricht schreiben, hey, ich habe es nicht so gemeint oder können wir uns wieder vertragen. Und ich glaube, es ist was ganz Gutes, morgens immer mit einem sauberen Blatt zu starten, damit sich diese Gedanken so vertiefen. Das Zweite, was, glaube ich, nicht zu unterschätzen ist, ist dieses Inseln, also sozusagen Erholungswelten zu schaffen. Also nochmal zurück zum Geschwisterthema. Ich glaube, was wir da gelernt haben, ist, dass wir, ich würde nicht sagen, dieses beruflich und private trennen, das ist fast unmöglich in einem Familien. Mhm. Aber dass wir mit sehr viel Humor einander sagen, wo Stopp ist oder wenn wir auf Freizeit wollen. Und es gab eine Übung, die hat die uns beigebracht, die machen wir aus Spaß immer noch. Das war der Wattebausch. Der hat zu uns gesagt, pass auf, wenn es einem von euch vier zu viel wird, dann braucht ihr ein Symbol für die anderen, dass es zu viel wird. Ja, und der erste war dann, ich gehe mal kurz raus einen Kaffee holen. Das ist in einer geschäftlichen Situation. Und sagt sie, wenn gar nichts hilft, müsst ihr das so machen, wie es ist. Den Wattebausch. Es gibt Essen bei uns am Tisch, wo also in Familiendynamik, weil da wird es manchmal viel, viel heftiger mit noch Ehemännern und Kindern und allem. Ne? Und wenn dann so eine Streitsituation ist, macht tatsächlich eine, ohne was zu sagen, den hier. Das heißt, der Wattebausch bis hierhin und nicht weiter. Und es macht aber auch was, wenn ich das selber mache mit mir, weil es gibt mir eine Erinnerung daran, wir können das, wir haben eine Sicherheitszone. Also auch selber den Wattebausch anzuzeigen, macht mental was. Ich glaube, es ist neurologisch bedingt und bringt mich auf so eine Ebene, wo ich durchatmen kann und sagen kann, ach ja, ich bin ja nicht mittellos. Sie geht jetzt zu weit, ich habe ein Symbol.
Das ist eine Grenze, die gezeigt wird.
Ja, aber die auch optisch zu zeigen, hat so einen Humorfaktor,
genau.
Weil wir sofort vom Streit ins Lächeln gehen. Ja, und was du vorhin gesagt hast, durchatmen, lächeln, das ist ja auch ein klares Symbol an das Gehirn.
Genau.
Einmal lächeln macht was mit den Synapsen. Und wir haben das auch durch Trial and Error gelernt. Ich glaube, das hat eine andere tolle Familienunternehmerin mal gesagt. Sie meinte, ach, weil um erfolgreich ein Familienunternehmen zu führen im Geschwisterduo, da braucht man eine gesunde Portion Demenz. Also halt auch immer wieder mal vergessen. Ja, das ist halt so, nicht alles in die Waagschale legen. Wir arbeiten zusammen. Auch da fallen Späne. Wir sind super leidenschaftlich, was LAT angeht. Da sich darauf zu besinnen, wir haben ein gemeinsames Ziel. Diese Firma immer weiter stabilisieren und nach vorne bringen. Und ich glaube, sowas hilft.
Absolut. Das Vergessen, das finde ich super. Das gilt ja, glaube ich, nicht nur in Familienunternehmen, sondern generell. Ne? Wie viel habe ich auf meiner Punktekarte? Wie viel zähle ich? Ja, wo habe ich eine Strichliste, die ich innerlich führe?
Ja, die ist, glaube ich, gar nicht so gesund. Da braucht man die Portion Demenz.
Nee, Strichliste. Eben nicht, genau. Die ist tatsächlich nicht so gesund. Boah, Larissa, ich gucke gerade auf die Uhr und wir haben hier ein paar Fässer aufgemacht, die verdienen weitere Gespräche, aber ich würde mit dir gerne so ganz langsam in einen Landeanflug gehen. Ich habe immer noch drei Fragen, die ich meinen Gästinnen stelle. Bist du bereit?
Bin bereit.
Bei all dem, was du jetzt erzählt hast und wo du auch dich selbst reflektierst, was würdest du sagen, was war in all den Jahren das angenehmste Führungsgefühl, das du verspürt hast?
Meine Schwester an meiner Seite zu haben.
Okay. Also nicht alleine sein.
Ja, jemand auf Augenhöhe, wo man offen und ehrlich auch über die eigenen Gefühle, die eigenen Ängste sprechen kann, ohne andere zu verunsichern.
Was war das unangenehmste Führungsgefühl?
Naja, da fallen mir eine ganze Menge ein. Ich habe sie verdrängt. Das war besser so. Schwierige Gespräche sind immer wieder ein Thema. Jemand gehen zu lassen, obwohl wir alles versucht haben. Wir sind wirklich Familienunternehmen. Wir halten die Menschen gerne bei uns. Und wenn dann es einfach wirklich gar nicht geht, fällt mir immer schwer, weil ich eben an den Zusammenhalt glaube, aber manchmal geht's eben nicht anders, weil der andere Mensch auch einfach mal irgendwie am Boden der Tatsachen ankommen muss, um wieder was zu ändern. Das mag ich nicht so gerne.
Gibt's eins, wo du sagst, das war besonders wertvoll für dich?
Jeder Tag. Ich hatte an jedem Tag mindestens eine Begegnung bei LAT, die wertvoll für mich ist. Und es sind manchmal die ganz kleinen Dinge. Ich liebe dieses Treffen an der Kaffeemaschine. Wie jeder auch selber motiviert bleibt, was die so für Geschichten mitbringen, sei es jetzt was aus dem Privaten oder ein Erfolgserlebnis aus dem Beruf. Ich glaube, die Träume, die dazu gehören, die eigenen Ziele.
Wow, schön. Danke. Hey, also wie gesagt, das war, mein lieber Schwan, das war ein Gespräch, wo wir in Gefilde gekommen sind, die wirklich richtig das gesellschaftliche Spektrum abgedeckt haben im Sinne von gesellschaftspolitischen Fragestellungen. Und deswegen, bevor wir jetzt hier den Sack komplett zumachen, wirklich die letzte Frage. Gibt's was du aus dem Gespräch für dich mitnimmst?
Boah, ich habe jetzt, glaube ich, eine Liste, die ich mitgenommen habe, weil ich dich total inspirierend finde und auch cool finde, was zu hören, was andere Führungskräfte machen. Und ich glaube, diese eine Übung, die du gesagt hast,
Ali,
innehalten, durchatmen und dann lächeln, die nehme ich nochmal mit. Ich glaube, die ist für jeden total hilfreich und für mich auch. Es hört sich immer alles so positiv an, aber ich komme auch oft in Situationen, die nicht einfach sind. Und da so eine kleine Übung zur Hand zu haben, die Synapsen nochmal einmal neu durchprogrammieren, bevor die Antwort kommt. Es ist hilfreich und dafür bin ich dir dankbar für diese Erinnerung.
Ich nehme auch was mit. Also ganz viel, ganz viele Fragestellungen, die mich weiterführen. Ich nehme deine Energie mit, die du hast für diese großen Zusammenhänge, aber auch eine ganz konkrete Frage, die ich, glaube ich, im Nachgang noch ein bisschen durchdenken möchte, weil du gesagt hast, Das Besondere daran, mit Familie zusammenzuarbeiten, mit Schwestern zusammenzuarbeiten, ist, dass man die Schwächen des anderen so gut kennt. Und das beschäftigt mich insofern, weil ich eigentlich glaube, dass Verletzlichkeit etwas ist, was uns stark macht. Und den Gedanken, den muss ich jetzt noch ein bisschen behirnen, an welcher Stelle das aber dann vielleicht doch auch schwierig werden kann. Darüber denke ich noch.
Ich glaube eher an Stärken. Die Stärken der anderen zu kennen, ist die bessere Option als Führungskraft. Aber wenn wir die Schwächen kennen, kennen wir auch die Ängste und die stehen uns ja meistens im Weg. Also es hat viel mit Motivation zu tun.
Absolut, ja. Und wie gesagt, trotzdem glaube ich, diese Verletzlichkeit ist was, was uns als Menschen verbindet. Und deswegen habe ich da immer so drauf gesetzt und auch Leute ermutigt, das durchaus zu zeigen, ne? Schwächen auch zu zeigen und sich verletzlich zu zeigen. Und ich glaube, da darf ich nochmal drüber nachdenken, inwieweit das gilt. Insofern danke dafür, dass du mich da inspiriert hast. Was bleibt mir zu sagen, Larissa? Erstmal vielen, vielen Dank für die Zeit, für dieses Tempo, mit dem wir hier durchgerauscht sind, durch ganz viele Themen. Du hast verschiedene Studien erwähnt. Wenn du die Links dazu hast, packen wir die in die Shownotes. Wir haben ein bisschen Social-Media-Bashing betrieben. Nichtsdestotrotz, man findet dich auf LinkedIn.
Auf jeden Fall.
Das können wir auch gerne noch mit in die Shownotes packen. Und ansonsten gilt für euch da draußen, danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr da wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Sternchen da und abonniert gerne diesen Kanal, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Das war Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär. Eine Produktion der Podcastbude.